freue mich sehr auf dieses Gespräch, auch deswegen, weil Sie mal gesagt haben, nach jedem Talkshow-Auftritt oder nach jedem Interview sage ich irgendwas über meine Eltern, worüber die sich hinterher ärgern. Mal sehen, ob uns das auch gelingt.
Ich bin in der Phase der Wiedergutmachung. Jetzt versuche ich immer eigentlich das Gegenteil. Also ich versuche sie immer zu was zu sagen, worüber sie sich ganz toll freuen.
Okay, aber wir haben von Lukas gerade gehört, dass es für ihn ein Stück Normalität doch war, auch wenn er zum ersten Mal mit 18 auf dem Seil dann richtig stand, weil er hat schon geübt als Kind zwischen Wäschestangen die Balance zu halten. Bei Ihnen war das auch ein Stück Normalität, mit 11 schon vor der Kamera zu stehen, weil Ihr Papa Schauspieler, Regisseur, Intendant war und Ihre Mutter Autorin.
Also ursprünglich war meine Mutter tatsächlich auch Schauspielerin. Also es war hat sich irgendwie sehr normal angefühlt, ja. Fast ein bisschen zwangsläufig.
Und wie hat es sich angefühlt dann für Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler?
Das weiß ich nicht, weil ich ja nie in ihnen drin gesteckt habe. Ich habe tatsächlich immer versucht, da nicht drüber zu sprechen. Ich habe das sehr für mich behalten. Was mir, glaube ich, häufig als Arroganz ausgelegt worden ist mitunter. Wenn man dann denkt, die ist sich zu gut, darüber zu reden oder mit einem darüber zu reden. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wie man es macht, ist es da als Kind ein bisschen, ist es nicht so ganz richtig. So.
Ich fühle mich heute besonders wohl in dieser Runde, weil so viele Gäste da sind, die so wie ich nicht so wahnsinnig hochgewachsen sind. Thomas zum Beispiel oder eben Sie. Das Thema Körpergröße, war das, ich habe das immer wieder in Interviews in der Vorbereitung gelesen, war das wirklich ernsthaft ein Thema?
In meinem Leben?
Ja.
Also, naja, schon so. Also gerade im Grundschulalter, da habe ich, glaube ich, mitunter gelitten unter meiner. Da war es auch eklatanter. Irgendwann hat sich so ein bisschin ausgeglichen. Aber ich erinnere Situationen, wie ich wirklich verzweifelt in der dritten Klasse fremden Kindern in der Straßenbahn gekämpft habe darüber, dass sie mir glauben, dass ich überhaupt schon in die Schule gehe.
Und in die Diskothek?
Ja, nee, das ging natürlich auch nicht. Also, ja, auch das war lange nicht möglich. So. Also vor allem, weil es ja auch viele Freundinnen gibt, die sehen dann mit 12 schon aus wie 16. Und wenn man dann mit 18 noch aussieht wie 12, dann ist das irgendwie so eine schlechte Kombination.
Aber Sie haben auch die These, dass es relativ viele Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, die klein sind.
Ja, das ist meine Erfahrung, ja.
Und warum? Weil die dann was kompensieren mussten auf diese Weise? Oder wenn man nicht so groß ist, besser sprechen kann oder besser spielen kann?
Ich glaube, weil man das Bedürfnis hat, vielleicht sich mehr produzieren zu müssen. Also im Sinne von, meine Stärke ist irgendwie, dass ich hier wahnsinnig lustig bin und euch unterhalte. Oder ich weiß es nicht genau. Ja, ich glaube, es hat irgendwie damit was zu tun, also irgendwie seine Kraft, seinen Kraftraum anders zu behaupten.
Waren Sie ein bisschen so der Klassenclown?
Ich vermute, dass sowas in der Art, ja.
Ja. Das haben uns schon mehrere hier erzählt, in der mehrere Gäste in dieser Runde, dass das damit losging.
Die erste Bühne.
Aber ich glaube, ich war ein netter Klassenclown.
Ja, Klassenclown sind immer nett,
finde ich. Gute Sache, ausgedacht.
Und Sie sagen, Sie kennen eigentlich große Aufregung vor Aufführungen nicht.
Also klassisches Lampenfieber habe ich nicht, nee.
Nie gehabt?
Also wenn ich privat, also ich weiß noch, als ich das erste Mal bei einer Freundin, die geheiratet hat, das war schon nach der Schauspielschule, da haben wir so zu 7, 8 ein Lied gesungen in einem mini kleinen Veranstaltungsraum auf einer Bühne. Und ich habe ein Herzklopfen gehabt, also ich dachte, mein Herz springt mir aus der Brust, was ja total absurd ist. Da waren vielleicht 40 Leute oder 50. Aber wenn ich jetzt in der Schaubühne auf die Bühne gehe, dann habe ich tatsächlich keinen erhöhten Puls, glaube ich.
Auf der Schaubühne, da sind Sie häufig aufgetreten, zusammen auch mit dem, wenn mich nicht alles täusche, auch mit Ihrem Kollegen Lars Eidinger. Ibsens Hedda Gabler. Gibt es Aufführungen, wo Ihnen jemand mal reinquatscht in das Theaterstück?
Also es passiert natürlich nicht häufig, aber es ist mit Lars, es ist mir bei Hedda Gabler, es ist tatsächlich mehrmals passiert.
Dass jemand reingerufen hat?
Dass jemand reingerufen hat, ja.
Was denn?
Also einmal, ich muss jetzt unbedingt Lars mal endlich wieder fragen, weil der kann es viel besser erzählen.
Aber er ist
also,
ja leider nicht hier.
Er ist leider nicht hier. Aber es hat jemand reingerufen, jetzt mach doch endlich mal was. In Bezug auf mein Spiel. Also Hedda Gabler zerstört ein Manuskript, in unserem Fall einen Computer, und verbrennt den auf dem Grill.
Normale, das ist die moderne Fassung, weil das Stück ist, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden.
Genau. Ja. Und der Ehemann, den Lars spielt, der erfährt das. Also sie sagt, ich habe den zerhackt auf dem Grill, und er geht raus und dann verbrannt. Und er kommt zurück und sagt, jetzt sag doch endlich mal, also sag endlich mal was. Und sie macht sich eigentlich Spaß daraus, ihn zuzuschauen, wie er verzweifelt versucht, irgendwie einen Sinn oder irgendwas rückgängig oder irgendwas. Und sie guckt sich das einfach nur an. Und da mache ich natürlich nicht viel. Also ich mache mein ganzer Spielstil bei Hedda Gabler war, glaube ich, ich habe das immer so empfunden, dass Lars und ich auf den Proben uns so ein bisschen unausgesprochen gebettelt haben darin, wer macht weniger.
Okay.
Also ich fange nicht an zu spielen, ich nicht. Und alle, die dann zu uns ins Haus kamen, die haben sich dann natürlich automatisch diesem Nicht-Spielstil angepasst.
Und deswegen hat einer reingerufen, jetzt mach doch endlich mal was.
Genau,
und
ja.
Was habt ihr gemacht? Habt ihr gelacht? Habt ihr was gemacht?
Also ich in dem Moment, ich hatte total Panik. Ich war, oh Gott, was? Also mich hat das natürlich schon, ich wusste, das ist aber auch nicht mein biggest talent bis jetzt, so
spontan
total spontan, lässig irgendwie mir was einfallen zu lassen, wohingegen Lars das wirklich, also besser geht's gar nicht. Und er hat dann einfach ein Gespräch mit dem Menschen im Publikum angefangen, hat gefragt, was willst du denn? Wie willst du es denn haben? Wie sollen wir es machen? Und dann hat er, glaube ich, irgendwie sowas, er hat irgendwas zurück reingerufen, dann hat Lars gesagt, ach, dramatischer oder was? Okay, pass mal auf, ich komme wieder rein. Und dann ist er wieder abgegangen und ist wieder reingekommen. Dann haben wir diese Szene total, also sehr übertrieben, dann natürlich dramatisch, hochdramatisch uns angeschrien. Und das Publikum hat das natürlich geliebt und hat irgendwie auf dem Boden gelegen vor Lachen.
Haben sich gefreut.
Und haben sich sehr gefreut, ja. Wir haben uns auch gefreut, es hat Spaß gemacht. Ich habe gedacht, danke, dass ich so einen tollen Kollegen habe, der mich einfach, egal was passiert, immer retten wird. Mit, so, dass alle lachen.
Katharina, beschreibe ich es richtig, wenn ich sage, du hattest eine relativ schöne Kindheit, aber bist nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen?
Ja, das ist die Geschichte mit dem einen Glas, wo dann meine Eltern gleich wieder sagen, das stimmt doch gar nicht, dass wir nur ein Glas hatten. Und das hat immer der Gast bekommen. Das ist doch übertrieben.
Aber die haben Sie erzählt.
Ja, also so wurde es mir erzählt immer. Ja, ja.
Und,
ja, ich habe es dann weitererzählt. Ich war noch ganz klein.
Und dass Sie nie auf dem regulären Campingplatz waren. Nur ein einziges Mal, als eine Nachbarin die gesehen hatte, dass da illegal gecampt wurde, die Polizei gerufen hat.
Ja, das stimmt, weil meine Eltern dann, also ja, meine Eltern sind tatsächlich, wir haben einfach unser Zelt irgendwo aufgeschlagen, auch auf einer Wiese mitten in einem. Zu dem Foto gibt es übrigens eine lustige Geschichte. Die hat mein Bruder hat das im Internet gefunden, und darunter stand Catherine Shaker with her parents, Hanfried Shaker and her mother. Ich fand es sehr lustig. Also Catherine Shaker ist mein internationaler Name, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, also wir haben dann einfach wirklich unser Zelt auf einer Wiese auf dem Dorfplatz aufgeschlagen, und später sind meine Eltern in den Waldweg rein, da war ein Haus mit einem alten Mann, Jean-Pierre, der da mit sehr vielen Katzen lebte, und haben einfach gefragt, also meine Eltern sind wirklich, die konnten, egal wo sie hingehen, ist heute noch so, können die alle Herzen öffnen. Also alle lieben sie, und sie sind sehr kommunikativ.
Tolles Geschenk.
Und, ja, es ist ein tolles Geschenk. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt als Kind, mir war das ein bisschen unangenehm. Aber ja, die Menschen haben meine Eltern immer geliebt, und dann haben sie einfach gefragt, dürfen wir bei dir unser Zelt im Garten aufbauen? Und Jean-Pierre fand das super. Und,
wo sonst? Also,
ja. Sind wir ein Jahr danach natürlich wiedergekommen. Beim dritten Mal haben meine Eltern eine ganze Theatergruppe mitgenommen und haben da geprobt. Und daraufhin hatte die Nachbarbäuerin tatsächlich die Polizei gerufen. Und wir mussten das erste Mal in meinem Leben auf einen Campingplatz. Ich war sehr glücklich, weil da gab es dann ja auch andere Kinder. Und ich fand es einfach so schön, endlich mal auf einem echten Campingplatz
zu sein. Mrs. Shaker, ab dem 22. Yes. Januar läuft in der ARD ein wirklich spannendes Projekt. Und zwar eine ARD-Serie, A Better Place. Und zwar die Vorstellung, dass es da einen Knast gibt, aus dem eines Tages die Insassen entlassen werden und in diese Ortschaft kommt, eine fiktive. Und was in dieser Ortschaft passiert, kann man jetzt schon in der Mediathek sich anschauen. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob Sie selber da auch im Gefängnis gedreht haben, eine Vorstellung bekommen haben, was Gefängnis ist.
Also bei der Serie habe ich jetzt keine Szenen gehabt im Gefängnis. Ich habe aber mittlerweile, glaube ich, 7 Mal im Gefängnis gedreht, also in verschiedenen Haftanstalten. Ja.
Was war Ihr Eindruck, Ihr bleibender, stärkster Eindruck?
Unterschiedlich. Ich weiß noch, in einem Jugendgefängnis, wo ich mal länger gedreht habe, da war ich wirklich schockiert über die Zellengröße. Das ist auch unterschiedlich. Das war ein älterer Knastbereich und das waren wirklich unfassbar kleine Räume und die Fenster waren ganz weit oben. Also man konnte eigentlich nur rausgucken, wenn man sich aufs Bett gestellt hat. Und etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, da haben wir auf dem Hof gedreht, war das Pendeln. Das war etwas, was ich nicht kannte. Also da in diesem Gefängnis, die hatten sich aus diesen ich glaube so teilweise diese Zitronentee-Granulat, ich weiß noch, in meiner Grundschule gab es das, ich fand es immer ganz eklig. Daraus hatten die sich wie so Boxen halt gebaut, oben abgeschnitten oder teilweise auch Deckel noch drauf und Bänder dran. Und dann haben die immer, also es wurde ganz viel gerufen, ey Mike, Micky, gib's mir mal eine Fluppe oder ich weiß nicht was, hast du noch Kaffee? Und dann wurden immer diese Dosen, die Pendel von Fenster zu Fenster gependelt und dann aufgefangen und so haben die dann so rohrpostmäßig. Ich weiß es nicht, aber es war da gang und gäbe.
Das unterbindet keine. Wollen wir uns einen kleinen Ausschnitt anschauen? Zusammenschnitt aus dieser Serie Better Place.
Unser Ziel ist Resozialisierung.
Möchten wir weniger Kriminalität oder wollen wir Bestrafen des Bestrafens wegen?
Wie lange bleibt Papa?
Schau, Mama. Papa!
Und der Mörder meines Sohnes wird freigelassen.
Sie wissen, was es mit uns macht.
Junge, es gibt so etwas wie Knast nicht mehr.
Ist das nicht ein bisschen naiv?
Ist das dein Ernst?
Er kann einfach so bei mir aufkreuzen.
Ich will nicht, dass uns der ganze Scheiß in die Ohren fliegt.
Was willst du machen?
Wir schaffen das.
Das, was du suchst, wirst du hier nicht finden.
Willst du keine Gerechtigkeit für deinen Sohn?
Hier geht's um Menschen. Wir sind verantwortlich für die.
Dieses Thema. Also alle Widersprüche und alle widersprüchlichen Gefühle werden in dieser Serie auch angesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass eine Gesellschaft es jemals akzeptieren würde, dass Knäste abgeschafft werden?
Ich glaube, was für mich eine sehr interessante Erfahrung ist, ist das, was auch immer wir in der Gesellschaft verändern wollen, in einem System, weil wir eben bei einer Gesellschaft ein System ist, wir können nicht eine Stelle verändern, ohne alles zu verändern. Also es verändert sich automatisch alles im System mit. Beziehungsweise, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir auch an anderen Stellen im System was verändern. Und ich finde an der Serie wirklich sehr spannend, dass sie ganz wichtige Fragen stellt und eigentlich keine Antworten gibt, weil die Antworten auch viel zu komplex sind. Die haben wir nicht. Ich glaube tatsächlich,
dass... Das ist ja das Gute und Verstörende an dieser Serie, finde ich.
Ja, ich glaube, es liegt eine große Chance darin, dass ich glaube, unsere Gesellschaft darf sich verändern. Und wir wissen noch gar nicht so richtig, wohin. Und wir dürfen es aber alle mitgestalten.
Okay. Unsere Zeit läuft leider aus, was ich zutiefst bedauere. Ich habe nur eine abschließende Frage. Sie können sich das Thema aussuchen. Entweder die Lüge, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben, oder Lastenfahrräder. Was möchten Sie lieber?
Die Lüge, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Natürlich.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Lüge war, aber ich habe gehört, Sie haben sich da reingeschmuggelt in diese Beziehung durch eine Lüge, wirklich durch eine handfeste Lüge gegenüber den Schwiegereltern, den künftigen.
Nein, es war einfach so ein kleines, spontanes Schauspiel.
Aber sowas habe ich noch nie gehört, außer in Fernsehserien. Sie haben Ihren Mann kennengelernt?
Genau, wir haben uns kennengelernt. Immer wenn wir uns begegnet sind, haben wir uns wahnsinnig gut verstanden und sind uns immer sehr zufällig begegnet, in dem Fall in einem Club nachts in Berlin, obwohl ich sehr selten ausgegangen bin. Es war wirklich sehr zufällig. Und irgendwann, wir haben Disco Fox getanzt in diesem Club, weil lange Geschichte.
In Berliner Clubs tanzt man Disco Fox? Das ist für mich die Nachricht des Abends.
Ja, wir haben so über unsere Hamburger Freunde und wie man eben so dieses Disco, ich finde, man hat so Hamburger Freunde, die tanzen dann immer Disco Fox. So habe ich Disco Fox gelernt.
Okay, kommen wir wieder zurück. Also, da führe ich dich mal aus.
Ja, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt in Berliner Clubs.
Und er sagt irgendwann, er muss jetzt gehen, weil er gleich bald... Seine Eltern kommen morgen früh, er ist mit denen verabredet zum Frühstücken. Und dann habe ich gesagt, und dann nimmst du deine Freundin mit. Und er sagt dir, also weil das macht man ja so. Und er hat gesagt, ja, es stimmt. Aber das Feld habe ich erstmal
ausgekundschaftet.
Und dann habe ich, ich gestehe, es war wirklich absichtslos, außer dass wir uns sehr gut verstanden haben.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ich könnte ja spielen. Und dann hat er gesagt, ja. Cool.
Und dann haben Sie das Frühstück veranstaltet und Sie waren...
Sind wir zusammen nach Hause gegangen und ich habe noch gedacht, das ist ja lustig, jetzt gehe ich mit Till Franzen nach Hause, also so. Und es war ja schon relativ spät und um 10 Uhr morgens hat es geklingelt und Christel und Dieter standen vor der Tür und waren ein bisschen verwundert. Und,
über die plötzlich
dass da jemand ist, jetzt, ja. Und wir waren mal in dem Frühstückslokal, man wusste ja auch gar nicht, Milchkaffee. Mhm. Und... Till hat dann aber auch erzählt, ja, Katharina liegt mir ja seit Monaten in den Ohren mit dem Boden in der Wohnung, dass ich da was machen muss. Und auf dem Nachhauseweg habe ich so, weiß ich noch, es war der erste Frühlingstag, zur Seite geguckt. Er hat damals immer nur Anzüge, alte Anzüge getragen. Und dann habe ich gedacht, sehr absurd, dass das gar nicht stimmt. Es fühlt sich so echt an, als wäre das eigentlich mein Mann.
Aber es ist gut gegangen.
Es ist gut gegangen, ja.
Darüber freuen wir uns. Danke für den Besuch.